Ja, wir dürfen weiterfahren in Kapitel 11 vom Lukas-Evangelium. Es kommt mehr und mehr ans Tageslicht, wenn wir weiterfahren, was der wahre Zustand der Menschen wirklich war, unter welchen der Herr Jesus wirkte. Es wird so offenbar, wie ihre Herzen, in welchem Zustand ihre Herzen wirklich waren. Und das ist ja immer die Wirkung des Wortes Gottes, dass es das Innere herausdreht, dass es ein zweischneidiges Schwert ist, das durchdringt und offenlegt. Und dass Herzen und Gedanken offenbar werden, sie sind offenbar vor dem allmächtigen Gott. Aber wichtig ist, dass sie uns selber offenbar werden. Wie ist der Zustand meines Herzens? Wie werde ich erfunden werden vor ihm? Und ich denke, wir sind wahrhaftig in einer sehr, sehr bemerkenswerten Zeit, in einer unglaublich explosiven Zeit. Ich lese doch immer wieder auch die Nachrichten und versuche mich informiert zu halten, was läuft auf der Welt, und versuche immer besser auch die richtigen Alternativmedien herauszufinden. Ich möchte alle warnen vor den Mainstream-Medien. Wir kennen das. Sie verbreiten nur Lügen. Sie verbreiten praktisch nur Lügen. Und darum ist es ja so wichtig, dass wir versuchen, uns richtig zu informieren. Das ist überhaupt nicht einfach. Aber wenn ich da so diese, von denen ich den Eindruck habe, sie seien einigermaßen gut, akzeptabel, Alternativmedien, manchmal durchforsche, dann merkt man zwei Hauptschwerpunkte, mit denen sich die Menschen beschäftigen. Und die eine Seite, die ist völlig verzweifelt, die realisiert, wir stehen am Vorabend eines massiven weltweiten Konfliktes. Und wenn es einmal losgeht, dann weiß niemand, wie es enden wird. Wir haben so ein Potenzial an Zerstörung in dieser Welt, auf allen Ebenen, auf allen Ebenen. Und die sind einfach verzweifelt. Und die wollen das Gute im Menschen noch zusammenkratzen, so gut es irgendwie geht. Und versuchen, mit kleinen Maßnahmen das zu verhindern. Und dann gibt es die andere Gruppe, die ist zuversichtlich und die sagt, nein, wir schaffen das. Schaut, wir haben so viele gute Anzeichen. Was jetzt diese Zusammenarbeiten, die jetzt gehen, und auch mit dem amerikanischen Präsidenten, der so unerwartet an die Macht kommt, wenn die Clinton an der Macht wäre, sind Sie überzeugt, wäre Europa im Krieg jetzt? Ich denke nicht, dass Sie so Unrecht haben darüber. Und jetzt auch die Wahlen dann, die Zwischenwahlen im November, wie wichtig das sein wird für die ganze Welt. Ob es den weltweiten Feinden von diesem komischen Präsidenten gelingen wird, ihn des Amtes zu entheben und was nachher kommt. Und Sie sind zuversichtlich, nein, es gibt so viele gute Anzeichen. Und da ist die Seidenstraße, die jetzt aufgebaut wird, und es wird eine Zusammenarbeit geben mit Europa, Russland bis hin nach Japan damit. Und es wird, wir schaffen es. Und es ist einfach interessant und wir dürfen informiert sein, wir dürfen wissen, was das Wort Gottes sagt. Und trotzdem finde ich es manchmal wichtig, dass man weiß, was die Menschen beschäftigt. Eines ist sicher, dass wir vor gewaltigen Umbrüchen stehen. Vor gewaltigen Umbrüchen. Es bahnt sich an, was das Wort Gottes sagt. Es bahnt sich an, dass diese Welt dringend eine integrierende Persönlichkeit braucht, die diese Riesenkatastrophe, die alles auslöschen würde, verhindert. Das scheint sich unübersehbar anzubahnen. Diese Welt braucht einen Messias, einen Friedensbringer. Und da sind wir als Bibelkenner ja sehr gut informiert, wie das gehen wird. Und es ist so gut, das zu wissen. Aber was ich sagen möchte, bereiten wir uns vor. Bereiten wir uns vor, lassen wir uns zurüsten. Es ist eine ernsthafte Zeit. Lassen wir uns nicht dazu verführen, ja, wir sind gläubig, wir wissen, wie es kommt und wir sind auf der sicheren Seite. Das stimmt. Da können wir unserem Herrn dankbar sein, nicht genug dankbar sein. Aber es ist so wichtig, dass wir uns zubereiten. Die Zeiten werden enden. Es wird massive Umbrüche geben. Und wir sind herausgefordert, klare Sache zu machen mit dem Herrn. Ganze Sache zu machen. Wer das nicht tut, der hat keine Chance zu bestehen in dem, was kommt auf uns zu. Wer nicht klar und eindeutig sein ganzes Leben auf den Herrn wirft und sich ihm völlig ausliefert, hingibt, dass er Herr und Herrscher ist in seinem Leben. Wer das nicht tut, der wird, dem werden schwierige Zeiten entgegenkommen. Das tönt immer lauter. Wir hören wirklich das Donnergrollen. Und ja, dieses Kapitel 11, ich habe es schon mehrmals gesagt, es ist so ein Umbruch, der da drin stattfindet, wo wir sehen, was wirklich in den Herzen der Menschen ist. Und wir sind in einer ähnlichen Zeit, ist mein Eindruck. Es kommt immer mehr ans Licht, was wirklich durchträgt und was das nicht echt ist. Nicht echt ist. Ich möchte lesen noch einmal den Vers 14. Von Lukas 11. Und er trieb einen Dämon aus, und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmenge verwunderte sich. Wir werden heute auch einige Merkmale uns anschauen über diese Thematik der Dämonen, der, ich nenne das nicht gern dieses Wort, der Dämonologie, der biblischen. Es ist wichtig, dass wir darüber uns informieren lassen vom Wort Gottes, aber dass wir beide ganz scharf bei der Bibel, beim Wort Gottes bleiben. Warum ist es wichtig hier, dass dieser Mensch, nachdem er befreit wurde, dass er sofort redete? Natürlich, es liegt auf der Hand, es sollte der Beweis sein, es war der Beweis, dass er durch die Macht Gottes auf der Stelle befreit wurde. Verstehen wir das? Nicht, jetzt geht es ihm ein bisschen besser. Und vielleicht langsam aber sicher wird er seine dämonische Belastung los. Es ist der Beweis dafür, dass er auf der Stelle durch die Macht Gottes befreit wurde. Und es war keine Scheinbefreiung. Die Juden hatten viel Erfahrung mit Scheinbefreiungen. Sie hatten viele selber dämonisch belastete religiöse Führer oder auch nicht einmal Führer, die versuchten, Menschen, die von Dämonen belastet waren, zu befreien. Und es waren ja alles Scheinbefreiungen. Nein, es war ein klarer Beweis für das ganze Volk wahrnehmbar, dass dieser Mensch sofort befreit wurde. Und darum redete er, der Stumme. Übrigens auch interessant, dass es sehr unterschiedliche Arten von dämonischer Belastung oder Besessenheit gibt. Oft, fast immer bisher, wir haben schon einige angetroffen, jetzt im Lukas-Evangelium, haben wir gesehen, wie es Dämonen gab, die haben sogar noch die Diskussion gesucht mit dem Herrn Jesus. Und die haben bis zum Letzten den Menschen fast versucht umzubringen. Aber das muss nicht so sein. Es gibt auch stumme Dämonen. so dass der Mensch stumm war. Wahrscheinlich konnte er gar nicht mehr reden. Und der Herr hat mit Macht ihm geboten, auszufahren. Und dann, wir lesen von keiner Manifestation dieses Dämonen. Er musste sofort gehen. Und wir wissen, dass der Herr sagt, dass es nicht immer so ist. Dass es Dämonen gibt, die gehen nur durch Beten und Fasten. Es gibt Unterschiede. Ich bin überzeugt, dass er, wenn er das gesagt hat, dass er nicht sich selber meinte. Dass der Herr Jesus, dass ihm Dämonen widerstehen konnten und er nur durch Beten und Fasten die Macht hatte. Er hat das für uns gesagt und für die Jünger, zu den Jüngern. Dass es Arten gibt, die nur durch Beten und Fasten ausfahren. Das sagt er uns. Aber einmal mehr beweist der Herr Jesus hier mit diesem Werk, das er tut. Er beweist unwiderlegbar, dass er der von Gott gesandte Messias war mit diesem Werk. Dass er der verheißene Prophet und König, von dem Jesaja gesprochen hat, war. Dass er der angekündigte Knecht Gottes war. Ganz unübersehbar, für alle offenbar. Denn noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte hatte man so etwas gesehen, dass die Dämonen einem Menschen aufs Wort gehorchen müssen. Das war unbekannt. Wir wollen kurz, ja, finden wir viele Stellen darüber, aber wir wollen vielleicht ein oder zwei lesen. Jesaja 42. Einer dieser wunderbaren Prophezeiungen auf den Messias, wo der allmächtige Gott, der Herr Jahwe, selber spricht. Jesaja 42, vielleicht einfach die Verse 6 und 7. Es beginnt ja das Kapitel mit der Aussage: Siehe, das ist mein Knecht. Und dann sagt der Herr in Vers 6: Ich, der Herr, habe dich berufen. Der Knecht Gottes ist gemeint. Ich habe dich berufen in Gerechtigkeit. Und ich ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen. Das heißt eigentlich zum Bundesmittler. Zum Mittler setzen für das Volk. Und zum Licht für die Heiden. Wie herrlich! Schon hier dürfen wir lesen, dass wir mit begnadigt sind. Er ist auch unser Mittler und er ist zum Licht für diese Welt geworden, die in tiefster Finsternis lebt durch den Fürsten dieser Welt. Zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest und die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die welche in der Finsternis sitzen. Das ist die Beschreibung der von Satan besessenen Menschen. Alle Menschen ohne Gott sitzen in der Finsternis, aber auch da gibt es Unterschiede. Es gibt massive Gebundenheit und Gefängnis und Ketten und Kerker und tiefste Finsternis. Und jetzt sagt der Herr, ich habe dich, mein Knecht, dazu gesetzt, dass du die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in Finsternis sitzen. Welche gewaltige Prophezeiung! Und Kapitel 61 noch. Jetzt spricht der Knecht des Herrn selber, der Messias selber. Übrigens wird der Herr Jesus nur als Knecht Gottes bezeichnet, bis zu seinem zweiten Kommen in Herrlichkeit. Nachher, wenn er da ist als der König aller Könige, als Messias in seinem Reich, lesen wir den Ausdruck nicht mehr, Knecht Gottes. Aber bis dorthin ist er der Knecht Gottes. Und hier offenbart sich der Messias, Kapitel 61, ab Vers 1 und 2 lese ich. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. In diesem Jahr stehen wir, in diesem Jahr der Gnade, wo für jeden Menschen noch die Möglichkeit ist, sich retten zu lassen von ihm. Zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Aber auch das steht noch bevor, was er jetzt sein Auftrag nennt. Und den Tag der Rache unseres Gottes. Das ist das, was diese Welt spürt. Das steht bevor. Unmittelbar bevor. Der Tag der Rache unseres Gottes. Und er hat schon lange zugewartet. Lange, lange, lange zugewartet. Und wir wissen warum. Weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Er will nicht, dass auch unter uns irgendjemand verloren geht. Der Herr sucht das Verlorene, um es zu retten. Und um zu trösten alle Trauernden, schließt er diesen Vers dann ab. Und das passiert sichtbar vor den Augen des ganzen Volkes. Genau das. Und wir kennen auch diesen zentralen Vers aus dem ersten Johannesbrief, der dazu passt, wo steht, dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Haben wir das verinnerlicht? Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wie froh können wir sein? Wie glücklich können wir sein darüber? Er darf noch wirken, der Feind. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass der Herr Jesus die Werke des Feindes besiegt hat, zerstört hat. Seine Macht gebrochen hat. Es gibt niemand, der Hilfe sucht beim Herrn. Der Befreiung sucht beim Herrn, der Zuflucht sucht beim Herrn, der unter einer zu großen Finsternis und Macht und Knechtung steht, als dass der Herr nicht befreien könnte. Es gibt niemanden. Und so wurde dieser Volksmenge hier wahrnehmbar vor Augen geführt. Er ist es. Er ist es. Er ist der verheißene Erlöser seines Volkes. Er ist das Heil und das Licht der Heiden. Hier, unter uns, vor uns. Und jetzt kommt diese Tragik. Jetzt kommt dieses Unfassbare. Dieses schier Undenkbare. Wie die Menschen reagieren darauf. Im Angesicht des Messias im Angesicht der Finsternis, der Bosheit, der Verlorenheit, worin sie sich selber befanden. Und es kommt zu dem, was auch schon lange vorher angekündigt worden ist. Sein Volk lehnt ihn ab. Sie wollen ihn nicht. Johannes in seinem Prolog zum Evangelium, wir haben wir noch in den Ohren. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es gab einen Überrest, zum Glück. Wir dürfen dazugehören, wenn wir wirklich dazugehören. Denn es steht weiter, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht oder das Anrecht, Gottes Kinder zu werden oder zu heißen. An dieser Situation können wir ein bisschen mehr wieder erahnen, wie groß die Finsternis ist, in der wir leben. Wie groß die Bosheit im Innersten des natürlichen Menschen ist. Und wie groß damit die Verlorenheit des Menschen ist. Wie sehr der Mensch ausgeliefert ist an Satan, den Fürsten dieser Welt. Aber was sagt das Wort? Eben, dazu ist Christus erschienen, der Sohn Gottes erschienen. Um das Verlorene zu suchen und zu retten, sagt der Herr Jesus weiterhin im Lukas-Evangelium. Der Herr Jesus legt hier durch das, was er wirkt, durch dieses Wunder, und aber auch durch seine Predigt, durch seine Predigten schon bisher, legt der Herr den wahren Herzenszustand der Volksmenge offen. Es wird offenbar. Und auf diese Weise kommt hier in diesem Kapitel sehr viel Ernsthaftes ans Tageslicht. Zutiefst Ernsthaftes. Auch für mich. Auch für dich. Wir alle werden geprüft hier. Nicht nur hier. Das Wort Gottes offenlegt ja immer unsere Herzen. Aber hier ganz besonders. Es wird uns allen in Ewigkeit zum Guten dienen, wenn wir uns auch wieder aufrichtig prüfen und rufen lassen von unserem Herrn. Sein Wort ist ernst, immer wieder ernst. Wir realisieren das. Ich möchte gerne zwischendurch einfach nur noch Schönes predigen. Aber ich muss mich an das Wort halten. Wir wollen kurz einige Punkte erwähnen, wenn wir zurückblättern, wie das war. Zum Beispiel in Kapitel 9, beim letzten zurückliegenden Wunderzeichen, das der Herr tat. Die Heilung dieses besessenen Knaben im Vers 42 lesen wir. Und noch während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihm seinem Vater. Ein gleiches Wunderzeichen zur Aufdeckung, was in den Herzen dieses Volkes war. Und wenn wir uns erinnern an die dazwischenliegenden Predigten bis jetzt zu unserem Kapitel 11 und die Gleichnisse, die der Herr gebracht hat, zum Beispiel diese völlige Umdrehung des Begriffes, was wahre Größe ist. Das, was der Mensch meint, was Größe ist, hat er auf den Kopf gestellt. Wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Versteht ihr, wie das Herz des Menschen offenlegt? Solche Aussagen, die man nie zuvor so gehört hat. Puh, was das macht in der Bosheit eines menschlichen Herzens. Wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Oder wie er sie gelehrt hat, die Bosheit zu ertragen, da sie durch Samaria reisten und sie ihm, die Samariter ihm denn die Herberge verweigerten. Und als die Jünger Feuer vom Himmel fallen lassen wollten, sie waren doch so für ihren Herrn eifrig. Völlig umgedreht. Sie angelernt, die größte Bosheit zu ertragen. Das legt Herzenshaltungen offen. Oder dann dort am Ende von Kapitel 9, diese wichtigen Verse, die uns so lange beschäftigt haben, über die Nachfolge. Der Preis der Nachfolge. Diese drei Situationen, jede muss, wenn jemand aufrichtig ist, muss sein Herz offenlegen. Vor ihm selber, dass er weiß, wo er steht. Wisst ihr, wir haben so viel göttliche Weisung, wir haben so viel Gottes Wort gehört und unter uns und in uns. Es muss eine Wirkung haben. Diese Verse dort, Ende Kapitel 9. Es muss etwas bewegen in uns. Oder dann weiter im Kapitel 10, wo auch so klar und deutlich wird, wiederum die Bosheit des Volkes Israels. Angefüllt mit dämonischen Verstrickungen. Und der Herr sagt dort im Vers 3, Kapitel 10, nicht zufällig diesen Vergleich. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Es beschreibt das Volk, ihre Herzen. Mitten unter Wölfen sind wir, sagt er ihnen. Und dann geht er noch weiter. Und sagt, sie sind böser als Sodom. Böser als Sodom. Vers 12. Oder als diese gotteslästerlichen, heidnischen Städte, Tyros und Sidon. Diese phönizischen Städte. Inbegriff von Heidentum, von Dämonismus, von Dämonenkulten. Und er sagt, es wird diesen Städten besser gehen als seinem eigenen Volk. Dann auch ab Vers 17 dort im Kapitel 10, diese totale Überlegenheit des Herrn Jesus Christus und seiner Diener über den Satan. So wichtig, dass das beschrieben ist. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Die Bosheit ist so unerhört groß, aber es darf uns nicht dazu führen zu meinen, die Finsternis sei stärker als er. Es wird hier ein klares Zeichen gesetzt. Der Satan fällt wie ein Blitz vom Himmel im Angesicht des Sohnes Gottes. Und er hat die Vollmacht, auch seine Diener auszurüsten. Und darum haben sie sich so gefreut, dass die Dämonen ihnen untertan waren. Aber der Herr hat sie korrigiert und hat gesagt, auch da wieder, was wirklich zählt, über was, dass wir uns wirklich freuen sollen. Und dann auch das Geschenk der Erkenntnis, wie der Herr es als ein überaus großes Geschenk darstellt, wenn Menschen die richtige Erkenntnis geschenkt bekommen von Gott. dort ab Vers 22, dass sie den wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus erkennen als das, was er ist. Und dieses Geschenk wurde uns allen gemacht. Wir alle durften schon so viel erkennen von dem, wer Gott wirklich ist und wer sein Sohn Jesus Christus wirklich ist. Aber dann auch weiter. Ab Vers 25, glaube ich. Ja, genau, Kapitel 10, 25, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Hier wird dieser Gesetzesgelehrte, dieser selbstgerechte Gesetzesgelehrte uns vorgestellt. Und wir müssen realisieren, er wird quasi vertretend für das ganze Volk uns vorgestellt. Er ist wie eine Symbolfigur für das Volk Israel, das dem verwundeten Elenden aus dem Weg geht. Der Priester und der Levit aus dem Weg geht. Und das dann hier in Kapitel 11 den Sohn Gottes, den Heiland und Retter, so schlimm verleumdet. Er sei von Satan besessen. Er sei der Antichristus. Darum stehen wir jetzt in diesem Kapitel 11. Darum ist diese Tragik hier so groß. Weil die Bosheit und auch die Verlorenheit des Volkes, dieses Geschlechtes, wie der Herr sie nennt, so ungeschminkt dargelegt wird. Und darum antwortet der Herr jetzt auch sehr klar und deutlich. Wenn wir sehen, zum Beispiel im Vers 23 von Kapitel 11, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und auch Vers 26, der Schluss. Was für Worte! Es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der Erste. Und wie hat er ihren Zustand schon offengelegt bisher? Und es wird der letzte Zustand schlimmer als der Erste. Der Herr nimmt kein Blatt vor den Mund. Er hat keine political correctness. Oder Vers 29, auch am Schluss. Oder in der Mitte dort, einfach schwarz auf weiß. Dies ist ein böses Geschlecht. Ein böses Geschlecht. Im Vers 31 noch einmal. Dieses Geschlecht, wo steht es? Entschuldigung, Vers 32. Dieses Geschlecht wird verurteilt werden. Es wird verdammt werden. Und zwar von wem? Nicht einmal in erster Linie von Gott. Von den Heiden. Stellen wir uns das vor. Von den Heiden wird dieses Geschlecht verurteilt oder verdammt werden. Das sind sehr deutliche Worte, die unser Herr hier braucht. Und jetzt könnte man sich fragen, wenn er sagt, dieses Geschlecht, gilt das nur für die damalige Generation? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er mit diesem Geschlecht einfach nur die damalige Generation meinte. Denn er hat vorausgesagt, dass der letzte Zustand schlimmer sein wird als der erste. Und wir lesen zum Beispiel in Kapitel 21 dann, Als er über diese letzten Dinge spricht, der Herr Jesus, diese schrecklichen Dinge, die kommen werden über diese Welt. Angst, Schrecken, Ratlosigkeit, Ohnmacht, größte Furcht und Erwartung, was über den Erstkreis kommt. Und dann sagt er in Vers 32, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Dieses Geschlecht, es wird sich nicht ändern. Es wird nicht besser werden. Es wird das gleiche Geschlecht sein. Und wir können davon ausgehen, dass es in einem schlimmeren Zustand sein wird als zur Zeit des Herrn Jesus. Ich lese Ich möchte noch einmal die Verse 20 bis 22 lesen. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, wir haben gehört, er meint den Geist Gottes, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Einfach nochmals, um zu wiederholen, der Herr Jesus ist der Stärkere. Und auch das hat Jesaja angekündigt. Wir haben die Zeit nicht, die Stelle zu lesen, aber das lesen wir in Jesaja 49. Genau das, dass er den Starken entwaffnen wird, um die Gebundenen zu befreien. Er ist derjenige, der den Starken entwaffnet. Er ist der Sieger. Wir müssen nicht verzweifeln an dieser unbeschreiblichen Bosheit, weil wir haben das auch schon gesehen, die Bosheit des Volkes ist nicht nur ihre Bosheit, es ist die Bosheit des menschlichen Herzens, eines jeden von uns. Aber der Herr hat den Starken entwaffnet. Und jetzt wollen wir diese nächsten drei Verse ab Vers 24 lesen, wo der Herr weiter darüber lehrt, über diese Tatsache. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste. Da wird ein Mensch beschrieben. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass er einen direkten Bezug zu dem eben befreiten Menschen nimmt. Das wissen wir nicht. Aber er nimmt es als Anlass, über das Wesen der Dämonen die ganze Volksmenge zu unterrichten. Da ist ein Mensch und sein Lebenshaus war angefüllt oder eben besessen von einem unreinen Geist. Das ist übrigens völlig synonym gebraucht im Neuen Testament mit dem Ausdruck Dämon. Ob jetzt ein unreiner Geist steht oder ein Dämon steht, stimmt genau dasselbe. Es gibt keine Unterschiede. Ein unreiner Geist ist ein Dämon. Ein Dämon kann kein reiner Geist sein. Aber er kann sich sehr gut verstellen und als sehr reiner, heller Geist auftreten. Da Das sagt uns die Bibel auch. Und das Leben dieses Menschen ist durch diese Besessenheit ein einziges, riesiges Elend und Chaos. Das wissen wir aus den Berichten auch. Ein Leben voller Schmutz, Betrug, Bosheit und Unordnung. Und auf Befehl des Herrn Jesus muss der Dämon seine Behausung jetzt verlassen. Und zurück bleibt, was bleibt zurück? Es bleibt das Haus zurück. Befreit von diesem dämonischen Schmutz, von dieser Unordnung, wurde es entleert, gesäubert und geschmückt. Matthäus in seinem Parallelbericht sagt genau das. Wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Und dann erfahren wir weiter hier einige Kennzeichen der Wesensart von Dämonen. Und damit auch, das überträgt sich natürlich auf die von ihnen geknechteten Menschen. Sie haben keinen Frieden. Sie haben große Unruhe. Sie leiden an quälender Ruhelosigkeit. Denken wir an das Totenreich, an die Hölle, an den Feuersee. Ein Hauptmerkmal: quälende Ruhelosigkeit, Rastlosigkeit. Und wir erfahren hier, diese Dämonen oder solche Dämonen durchziehen wasserlose Gegenden. Wasser steht ja für Leben. Es steht für Fruchtbarkeit und damit Freude, wenn Frucht, gute Frucht entsteht. Und das ist ein weiteres Kennzeichen des dämonischen Wesens. Die Dürre, Freudlosigkeit, keine Frucht, an der man sich freuen kann. Und sie leben nur in der Bosheit und können nur Sünde verbreiten. Und mit der Sünde einzig und allein, und das passt auch so gut, in die Wüste, die Fata Morgana der Sünde. Das heißt, eine falsche, eine trügerische Freude. Niemand bestreitet, dass die Finsternis eine gewisse Freude geben kann. Aber es ist das gleichwertig mit einer Fata Morgana. Es ist total trügerisch. Es ist unecht. Und sie quälen und werden gequält. Dieser Dämon hier, der hier beschrieben wird, der voller Unruhe ist, er sagt sich, ich kann ja versuchen, in mein Haus zurückzukehren. Und das tut er. Und was findet er vor? Ein offenstehendes Haus. Offen für Dämonen und ihr Wesen. Und es ist leer. Das heißt auch unbewacht. Und es ist gesäubert und geschmückt, aufgeräumt in diesem Haus jetzt. Und dann lesen wir weiter, dass es nicht so bleiben wird. Denn er holt sich Verstärkung und zieht wieder ein. Dieses Haus wird wieder vom Bösen überwunden, eingenommen, besetzt. Und das Elend, das können wir uns leicht vorstellen. Die Leiden und Qualen, der Betrug, der Sünde, ihre Fata Morgana werden schlimmer als vorher. Nur so ganz nebenbei dürfen wir dankbar sein und wissen, dass der Herr Jesus auch jetzt noch in diesem Zustand dieses Hauses stärker ist als der Feind und diese dämonischen Hausbesetzer. Es ist sehr offensichtlich, dass diese Schilderung des Herrn hier zwei unterschiedliche Anwendungen hat. Die erste wird auch wieder klar, wenn wir jetzt auch den Paralleltext in Matthäus 12 gelesen hätten, wo steht, es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste. Und dann steht noch, ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Das ist also die erste Anwendung. Der Besessene repräsentiert das Volk Israel und eben dieses Geschlecht. Dieses götzendienerische Volk, es wurde gereinigt. Es wurde gereinigt durch den Dienst von Johannes dem Täufer. Da fand eine gewaltige Reinigung und Befreiung statt. Und es wurde noch mehr gereinigt durch den Dienst des Herrn Jesus selber, hier mitten unter ihnen. Aber dieses Volk ist nicht bereit, sich seinem Retter und Befreier im Glauben zu unterwerfen, ihn von Herzen aufzunehmen. Nicht bereit. Und diese Ablehnung ihres Messias und seines Wortes führt sie noch viel tiefer ins Elend. Das ist das, was der Herr hier klar sagt. Noch tiefer in dämonische Finsternis und Gefangenschaft. In eine Abfolge von schwersten Verfolgungen und Leiden. Hat die Bibel nicht recht? Auf der ganzen Linie hat die Bibel recht. Und es sind und waren Leiden, die sie sich alleine selber zuzuschreiben hatten. Denn mit eigenen Worten haben sie diesen furchtbaren Fluch über sich selber gebracht. Sein Blut komme über uns. Und unsere Kinder. Die zweite Anwendung, genauso wichtig, genauso deutlich. Es ist eine Warnung an jeden Menschen, der in dämonischer Gefangenschaft war, aber auch einfach in der Gefangenschaft und dem Terror der Sünde oder von Krankheit war und daraus befreit wurde. Eine dringliche Warnung. Denn so ein Mensch erlebt durch die Befreiung aus den Ketten der Sünde und der Dämonen, aus dieser quälenden Rast- und Ruhelosigkeit, aus dieser ununterbrochenen inneren Hetze, er erlebt eine gewaltige, eine herrliche, unbeschreibliche Erleichterung, wenn das plötzlich weg ist. Aber damit hat er sich noch nicht automatisch vor Gott gedemütigt. durch diese gewaltige Befreiung. Er ist noch nicht damit automatisch durch die enge Pforte eingegangen. Er ist nicht automatisch errettet und wiedergeboren worden durch diese gewaltige Befreiung. Genauso wenig wie die von Aussatz geheilten und ausgestoßenen Menschen nachher automatisch gläubig, errettet und wiedergeboren waren. Nein. Ein einziger ist überhaupt zurückgekehrt und hat vor dem Herrn angebetet. Und nicht einmal die geheilten Blinden oder die vom Tod Auferweckten waren nachher automatisch wiedergeboren. Auch wenn sie vielleicht vor allem kurz nach dem Erlebten sehr viel von Jesus erzählten und über ihn schwärmten, das war noch nicht das Zeichen, dass sie wirklich echt wiedergeboren waren. Ihr Lebenshaus, das vorher in einem so desolaten und chaotischen Zustand war, es ist jetzt plötzlich gesäubert und geschmückt in Ordnung gebracht worden. Diese quälende innere Hetze, dieser brutale Treiber mit dem Schlagstock, er hat plötzlich aufgehört. Und aus der öden Dürre beginnt seit langem wieder Leben und Freude und eine gewisse Perspektive zu sprießen. Das Haus ist gesäubert und geschmückt, beschreibt der Herr es. Und es ist leer, lesen wir in Matthäus. Geleert von all dem dämonischen Unrat, von dämonischer Herrschaft befreit, von dieser Diktatur. Und was tut der hier beschriebene Mensch? Nebst dem, dass er sich sicher ausgiebig freut über sein geordnetes und ausgekehrtes Lebenshaus. Ganz offensichtlich will er selber es jetzt wieder in Besitz nehmen. Nun endlich selber wieder bestimmen und entscheiden. Er will sich von niemandem mehr beherrschen und bestimmen und dreinreden lassen, als von sich selber. Er will jetzt wieder selbstständig denken und unabhängig sein. Und er oder auch sie verweigert wahre Buße, den Zerbruch des eigenen Selbst, die Kapitulation vor Gott. Er oder sie verweigert dem Herrn Jesus die Übergabe des Thrones in seinem Leben, die Herrschaft Jesu in ihrem Leben, dass er allein Herr ist und das Sagen hat. Jesus als Retter, als Befreier, als Heiler, ja, aber nicht als Herrscher. Das würde nämlich bedeuten, dass die Gebote und das Wort des Herrn die einzig zu befolgende Richtschnur wäre. Und diese Richtschnur, sie vertreibt den menschlichen Eigenwillen wie die Sonne das Dunkel nach der Nacht. Das ist die Realität. Und es würde bedeuten, dass ich ja nicht mehr mir selber gehöre, sondern dem Herrn. Und dass ich dem Leib dieses Herrn in diesem Leben, nämlich der Gemeinde, der Ortsgemeinde, Verantwortung und Verbindlichkeit und Hingabe schulde. Genau das würde es bedeuten, wenn er die Herrschaft hat über mein Leben. Und diese Verweigerung der Unterordnung, der Übergabe des Lebensthrones, des Eigenwillens an den Herrn Jesus, die ist sehr tragisch, überaus tragisch. Und gerade bei vorher vorgelegener dämonischer Belastung oder Besessenheit kann es dazu führen, dass vielleicht eben schon nach kurzer Zeit Mächte der Finsternis zurückkehren. Den Menschen überfallen und versklaven, schlimmer als vorher. Aber es gilt auch für Menschen, die auf die eine oder andere Art durch Christus bzw. in seiner Gemeinde vielleicht Heilung oder Befreiung erlebt haben. Oder sie haben einfach profitiert von diesem Zufluchtsort, von dieser Herberge, von der Zuwendung, Gnade und Liebe beim Herrn Jesus und seiner Gemeinde. Vielleicht sogar über viele Jahre. Sie leben äußerlich sogar ein christliches Leben. Aber sie haben nie wirklich kapituliert vor dem Herrn. Nie ihren Eigenwillen und Stolz zerbrechen lassen und dem Herrn Jesus die Herrschaft über ihr Leben voll übergeben. Das ist eine Realität und der Herr spricht davon, auch in diesem Bild. Und solche Menschen werden sich in keiner Gemeinde wirklich hineingeben können, als lebendiger Baustein einbauen lassen. Das geht nicht. Und es ist auch ein tragischer Zustand. Es bedeutet oft Dürre. Dürre. Oder noch schlimmer, Rebellion und Anfeindung gegen die Gemeinde, gegen den Herrn. Sie haben ganz offensichtlich versucht, durch die enge Pforte einzugehen. Zu ihren Bedingungen. Und sie kommen nicht hinein, sagt uns Lukas 13, 24. Ihr Lebenshaus lassen sie gerne entleeren von Schwierigkeiten und Schmerzen. Sie lassen es gerne aufräumen und schmücken. Aber Stolz und Eigenwillen wollen sie nicht aufgeben. Das ist eine ganz ernste Botschaft, die der Herr hier gibt, mit diesem Bild. Und es geht uns alle an. Es geht genauso mich an. Wir alle stehen in Gefahr, gewisse Bereiche in unserem Leben nicht unter die Herrschaft des Herrn zu stellen. Gewisse Tätigkeiten, Prioritäten, Gedankengebäude, Gefühle nicht unter seine Herrschaft zu geben oder selber über gewisse Lebensbereiche auch wieder bestimmen zu wollen. Nehmen wir diese Warnung ernst. Ich sage es auch mir selber. Gerade auch der Vers 23b. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Der ist nicht einfach inaktiv und bewirkt nichts. Er zerstreut, wer nicht wirklich mit dem Herrn sammelt. Es ist so schlimm, wenn unser Lebenshaus leer ist. Und zwar so sauber und geschmückt auch immer es aussehen mag. Oder wenn es mit dem Falschen gefüllt ist. Und darum möchte ich mit diesem Vers aufhören und das Wort Gottes betont das so sehr, dass wir uns füllen lassen mit dem Richtigen, mit dem Herrn selber und mit seinem Wort. Oder wie wir es in Epheserbrief lesen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist das Problem dieses Menschen hier. Er wurde gelehrt, gesäubert, geschmückt, aber er ließ nicht den Herrn auf den Thron. Er ließ sich nicht füllen mit dem Heiligen Geist Gottes. Dann hätten nämlich die Dämonen nie und nimmer zurückkehren können. Nie hätten sie das können. Lukas 11, Vers 13. Der zweite Teil. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist unser Zufluchtsort. Du bist der Fels, auf dem wir stehen. Du bist das Licht. Du bist das Leben, die Wahrheit. Und du bist der Weg für uns, Herr. Du bist alles. Herr, was würden wir tun ohne dich? Wo würde jedes einzelne von uns heute hier stehen? In welchem Zustand wären wir ohne dich, Herr, in dieser bösen Welt? Herr, wir danken dir für dein vergossenes Blut. Wir danken dir für die Gnade, dass du alle unsere Schuld, alle unsere tiefste Herzensbosheit auf dich genommen hast und am Kreuz beglichen hast. Und dass du uns jetzt deine Gerechtigkeit gibst, Herr. Und wir haben jegliche eigene Gerechtigkeit verloren. Und wir verwerfen sie, jede eigene Gerechtigkeit. Herr, wir danken dir, dass du einem jeden Gnade geben willst, auch mir persönlich, mich zu prüfen, wo haben sich Lebensbereiche verändert und wo bestimme ich selber, anstatt dir alles führen zu überlassen. Herr, vergib, es ist ein schweres Vergehen vor dir. Herr, vergib und führe du hinaus. Befreie du wieder, Herr, von dieser Knechtschaft und gib Gnade, dass wir alle mit ganzem Herzen dir nachfolgen und ja, keinen Preis zu hoch achten, wenn wir an dich denken, an die Zukunft, an die Herrlichkeit, die du gibst. Hilf du einem jeden, Herr. Amen.